Bevor es richtig losgeht mit dieser Folge von Mindmaps, eine kurze Vorbemerkung. Peter und ich sprechen über Markus Gabriels neuestes Buch Ethische Intelligenz. Und der Text hat uns zu so vielen konstruktiv-kritischen Gedanken angeregt, dass sich das Gespräch auf fast 2 Stunden gedehnt hat, weshalb wir uns dann auch entschieden haben, 2 Folgen von Mindmaps draus zu machen. In dieser ersten Folge stellen wir vor allem die Grundgedanken, das Anliegen von Markus Gabriel mit diesem Buch vor und beginnen mit der kritischen Analyse. In der zweiten Folge werden wir dann stärker noch in eine philosophische und theologische Kritik des Buches eintauchen und schauen, was sich aus dem Buch für unsere Zeit und auch für das Menschsein, auch theologisch bestimmte Menschsein in unserer Zeit ableiten lässt. Viel Spaß mit dieser Auseinandersetzung mit einem kontroversen und auf jeden Fall anregenden Buch.
Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Unsere Gegenwart neu lesen.
RevLab.
Mindmaps ist wieder da mit einer Folge in der neuen Mindmaps-Reihe, in der wir, das ist Heinz-Peter Hempelmann, Professor für Religionsphilosophie und systematische Theologie, ein langjähriger Freund von mir und ich, meine Wenigkeit, reformierter Theologe, in der wir uns über Bücher unterhalten, die im Moment en vogue sind, Sachbücher, die überall besprochen werden oder die Einblicke in unsere Zeit und Gesellschaft erlauben und philosophische Rückfragen provozieren. Und auf dieses Gespräch und dieses Buch habe ich mich schon lange gefreut und bin überzeugt, dass es außerordentlich anregend ist, auch da, wo man nicht mit ihm übereinstimmt. Wir werden uns über Markus Gabriels neuesten Bestseller Ethische Intelligenz unterhalten. Markus Gabriel ist uns schon einmal begegnet. Wir haben nämlich vor einiger Zeit bei Mindmaps eine Folge zum Universalismus, zum ethischen, moralischen Universalismus gemacht und da auch über Markus Gabriel gesprochen und wie wir in unserem jetzigen Gespräch ziemlich sicher noch erfahren werden, hat dieses ältere Buch von ihm über moralische Tatsachen durchaus auch zu tun mit seiner Vision einer ethischen Intelligenz. Bevor jetzt aber die Pferde mit mir durchgehen, möchte ich dir, Peter, also dich zuerst einmal sehr herzlich begrüßen, Peter.
Danke.
Sehr schön, mit dir in diesem Podcast, in diesem Gespräch zu sein. Und ich spiele dir den Ball zu, um ein bisschen einzuzoomen. Markus Gabriel, wer ist das? Warum sollte uns das kümmern? Oder warum hilft es, mit dem Namen irgendetwas anzufangen?
Ja, vielen Dank für diese Hinführung. Zunächst mal auch von mir aus herzliche Grüße an dich, Manuel, in die Schweiz aus dem Schwarzwald. Und ich habe mich auch sehr auf dieses Gespräch gefreut, das in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr interessant zu werden verspricht. Zu Markus Gabriel, er ist eigentlich bekannt geworden dadurch, dass man gesagt hat, ist der jüngste Professor Deutschlands auf einem philosophischen Lehrstuhl. Also mit 29 Jahren ist er nach Bonn berufen worden. Dort sitzt er immer noch, ist aber auch in zahlreichen Institutionen und Einrichtungen leitend oder als Vorsitzender tätig. Man könnte sagen, er ist ein philosophischer Shootingstar, nahezu omnipräsent in den einschlägigen Gremien. Was ich an ihm schätze, ist, dass er wirklich Philosophie für unsere Zeit macht. Packt also alle möglichen relevanten Themen an, ist also jetzt gerade nicht der Philosoph im Elfenbeinturm, der jetzt irgendwelche philosophischen Studien über die philosophische Tradition macht und eine neue Aristoteles-Auslegung vorlegt. Das kann er auch. Sondern er ist eben jemand, der als Philosoph zu gegenwärtig bedrängenden Fragen Stellung nimmt. Und das muss man bei allem, was dann später vielleicht auch noch kritisch anzumerken ist, wirklich zunächst einmal anerkennen. Zu seiner Position, er ist einer der Vertreter des sogenannten Neuen Realismus, der sich also von daher auch sehr kritisch mit manchen, ich sag's jetzt mal sehr abgekürzt, postmodernen Auswüchsen eines radikalen Konstruktivismus auseinandersetzt und evidenzbasiert sagt, bestimmte Dinge kann man doch eigentlich gar nicht bestreiten. Und das wird daher auch nochmal Bedeutung haben, wenn wir über die sogenannten moralischen Tatsachen als ein zentrales Theorieelement von dem reden, was sein Modell eben auch auszeichnet. Mhm. Was ich an diesem Buch jetzt zur Abrundung der Vorstellung wirklich auch herausragend finde, ist, dass es einer der wenigen Philosophen ist in Deutschland ohnehin, die sich der Herausforderung durch das vielleicht dynamischste Moment in unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklung stellen. Also wirklich, Gabriel markiert, worin die Herausforderung besteht. Er lässt uns da nicht einfach ein Hintertürchen, sondern er stellt uns vor den Sachverhalt und sagt, ist euch eigentlich schon klar, vor welcher Revolution des Zusammenlebens, auch des Weltverhältnisses wir hier durch die Entwicklung in der sogenannten künstlichen Intelligenz geführt werden? Und sind wir darauf vorbereitet? Und was müssen wir eigentlich tun, um dieser Entwicklung zu begegnen? Also das muss man jetzt zunächst mal positiv festhalten.
Ja, vielen Dank, Peter, für die kurze Einführung, Markus Gabriel. Ich schätze eigentlich ihn auch aus demselben Grund, dass ich das Gefühl habe, er hat wirklich eine Leidenschaft dafür, gegenwärtige Problemlagen und gegenwärtige Herausforderungen philosophisch zu durchdenken. Er wirft sich quasi auf alles, was im Moment im Gange ist und einer tieferen Reflexion bedarf. Und er scheut auch vor einer gewissen Allgemeinverständlichkeit nicht zurück. Also er scheut sich nicht, auch wirklich Bücher zu schreiben, die so Otto-Normalverbraucher eigentlich mit etwas gedanklicher Anstrengung auch lesen und verstehen und nachvollziehen kann. Aus diesem Grund landen seine Bücher auch regelmäßig in den Bestsellerlisten oder verkaufen sich zumindest besser als die meisten literarischen Produkte anderer Philosophen. Er ist jetzt nicht gerade ein Kiosk-Philosoph, wie man es Richard David Brecht nachgesagt hat, aber also ein Philosoph, dessen Bücher an jedem Kiosk zu kaufen sind, aber auf jeden Fall ein populärer Philosoph, der in seinen Büchern und auch in unzähligen Podcasts und Talkshows und so weiter sich zu Wort meldet. Wir haben ja in der Vorbereitung uns immer mal wieder so in unserem Chat Quellen zugeschickt und da ist also der Podcast ist kein Ende mit Markus Gabriel, in denen er seine Idee einer ethischen Intelligenz in alle Richtungen entfaltet und kritischen Fragen aussetzt. Also ein sehr umtriebiger Typ, auch sehr produktiv, also der haut mindestens jedes Jahr ein, zwei Bücher raus. Jetzt eben sein neuestes Werk zur ethischen Intelligenz. Lass uns mal in einem ersten Teil versuchen, seinen Kernideen möglichst gerecht zu werden. Ich fange mal an und dann kannst du übernehmen wieder, Peter. Also so wie ich das Buch verstanden habe, auch von der Ausgangslage her, versucht er grundsätzlich einmal im Blick auf die enormen Entwicklungen und Errungenschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz, versucht er ein plattes Werkzeugverständnis im Blick auf diese Technik zu überwinden oder zu zeigen, dass man nicht mehr allzu weit kommt, wenn man einfach sagt, ja, der Mensch ist der Mensch und bleibt der Mensch. Und der macht sich halt Werkzeuge und die Technik ist eine Art von Werkzeug und die künstliche Intelligenz jetzt sein neuestes und das braucht er einfach, das benutzt er einfach und das ist das Ende der Geschichte. Sondern für Markus Gabriel ist klar, spätestens in der Verwendung von künstlicher Intelligenz wirkt das Werkzeug auf den Gebraucher des Werkzeugs zurück. In diesem, spätestens wenn es um diese Large Language Models geht, die jetzt in aller Munde sind und auch von allen für alles gebraucht werden. Da merkt man, das prägt auch die Lebenswelt des Menschen, seine Wahrnehmung, seine Art der Kommunikation, seine Art des Wirklichkeitszugangs. Sie sortiert vor, welche Fakten oder Beobachtungen man überhaupt in den Blick bekommt und so weiter. Noch ganz abgesehen von den unzähligen KI-Applikationen, die in Einkaufsportalen wie Amazon oder Zalando oder wo auch immer mit verbaut sind, in denen wir ständig vermessen werden und die KI ein immer feinkörnigeres Verständnis von uns selber kriegt. Also er versucht zu zeigen in diesem Buch, um mal eine wie nach meiner Wahrnehmung fundamentale Grundlinie aufzuzeigen, er versucht zu zeigen, die KI verändert uns als Menschen auch mit. Und jetzt, und das ist für ihn quasi unausweichlich. Es kommt jetzt darauf an, dass wir die Richtung dieser Transformation unser Selbst mitbestimmen und da quasi das Heft in die Hand nehmen und es nicht einfach irgendwelchen Tech-Konzernen überlassen, sondern in Interaktion, in einer Kooperation mit der künstlichen Intelligenz uns auf einen Lernweg einlassen. So viel mal dazu. Magst du anknüpfen?
Ja, sehr gerne. Wobei du natürlich entscheidende Sachen jetzt schon referiert hast. Also was mir auch aufgefallen ist, ich beziehe mich übrigens nicht nur auf das Buch, sondern auf die zahlreichen Podcasts und Gespräche, Vorlesungen, die er begleitend und vorbereitend teilweise Ende letzten Jahres schon gehalten hat. Wir werden einen Link machen, wo man auf diese Quellen dann auch stößt, damit ich das hier nicht nur so behaupte.
Ja.
Aber diese Äußerungen müssen natürlich hinzugenommen werden. Sie sind sogar in besonderer Weise hilfreich, weil man in solchen Veranstaltungen natürlich anders zuspitzt als in einem 160, 170-seitigen Buch. Und deshalb erlaube ich mir das auch. Also die eine der zentralen Thesen ist tatsächlich nicht nur eine Entwicklung der KI, sondern im Grunde eine revolutionäre Entwicklung der KI,
ja,
die mit einer mehrfachen qualitativen Veränderung verbunden ist. Diese revolutionäre Entwicklung bedeutet auf der einen Seite eine unglaubliche Mächtigkeit dieses Werkzeugs, die wir uns eigentlich erst seit ChatGPT, also den Large Language Modellen, die für jedermann ja jetzt auch zugänglich sind, vorstellen konnten und die uns einfach flasht und überrollt und einen Eindruck davon verschafft, wie mächtig diese KI ist, dass es keinen Menschen gibt oder kann an einer Stelle mal sagen, die Gesamtheit der Menschen wäre nicht in der Lage, eine KI auf dem Feld von Schach oder irgendeinem anderen Spiel zu besiegen. So mächtig ist das, was uns dort begegnet. Also diese ungeheure quantitative Vergrößerung schlägt für ihn dann um, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Interpretation, in eine neue Qualität. Und diese neue Qualität zeigt sich an zwei Stellen. Die eine hast du schon berührt. KI ist eben nicht nur etwas, was uns instrumentell hilft, sondern sie ist etwas, das uns begegnet.
Ja.
Und er ist durchaus in der Lage, diese Begegnung auch zu personalisieren und zu personifizieren. Er bezieht sich dabei auch zu Recht darauf, dass eine höhere Millionenzahl von Menschen, etwa in den USA, wo wir es besonders gut auch schon wissen, KI benutzt als persönliche Begleiter bis zu den Phänomenen, dass sich Menschen eben auch in ihren KI-Assistenten verlieben.
Mhm.
Und hier also ganz offenbar, an diesem Beispiel wird es ja besonders deutlich, ein personales Gegenüber spüren. Und die These ist dann, wer gibt uns eigentlich das Recht, solchen Größen Personalität, Bewusstsein, Intelligenz abzusprechen, wenn sie genauso wirken? Also wenn etwas bellt wie ein Hund, wenn etwas so aussieht wie ein Hund, wenn etwas so riecht wie ein Hund und so weiter, was gibt uns dann das Recht zu sagen, es ist kein Hund? Das wird doch sehr suggestiv letzten Endes vorgetragen. Mit anderen Worten, hier ist nicht mein Instrument, das ich handhabe, das ich im Griff habe, sondern hier begegnet uns etwas, das einen personalen Charakter hat. Und ich hole jetzt nochmal deinen letzten Gedanken ein, das unglaublich übermächtig ist, dass wir nicht mehr in den Griff bekommen. Er macht sich in dem Zusammenhang regelrecht lustig über die Bemühungen der EU, den Umgang mit KI einzugrenzen, zu normieren, bestimmten Regeln zu unterwerfen. Also dieser Zug ist lange, lange abgefahren. Und wir haben jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, uns zu dieser neuen Realität, er kann von der Ontologie der Seinslehre der KI sprechen, der KI-Maschinen, sag ich mal entmythologisierend, dazu uns zu verhalten. Und die Hoffnung ist dann, dass uns die KI einen Spiegel vorhält, der uns selber erziehen kann und uns letzten Endes zu besseren Menschen macht.
Ja.
Und am Ende soll dann rauskommen, eine Ethik, für die er an verschiedenen Stellen dann auch so Leute wie Mahatma Gandhi nennt, Buddha, Martin Luther King und Jesus. Also das ist das, wohin wir uns flüchten und entwickeln können, um dieser umfassenden digitalisierten Herrschaft der Maschinen, der künstlichen Intelligenz letzten Endes auch zu entkommen.
Ja. Ich knüpfe da nochmal an, um eine Kernidee vielleicht noch scharf zu stellen, die mir zum Verständnis seines Ansatzes sehr wichtig scheint. Gabriel spricht in seinem Buch und eigentlich in allen Podcasts, die ich zu seinem Buch gehört habe, gerne von der emotionalen Wende in der Entwicklung von KI. Und er stellt fest, dass die künstliche Intelligenz quasi über lange Zeit hinweg eigentlich als eine maximal potente, maximal leistungsfähige Rechenmaschine verstanden wurde, noch ganz im Stil eigentlich dieses rationalistischen Paradigmas der Computer. Die künstliche Intelligenz ist uns an Rechenleistung überlegen und sie ordnet Fakten und erkennt Muster und so weiter. Und da ist sie, also paradigmatisch könnte man jetzt den Schachcomputer nennen, da ist die künstliche Intelligenz mit ihrer Fähigkeit, all diese strategisch möglichen Züge zu antizipieren und so, da ist sie einfach die bessere Rechenmaschine, die bessere Kombinatorik und so weiter. Und er sagt, das hat sich fundamental gewandelt in den letzten Jahren, eben im Sinne einer emotionalen Wende, dass die KI eben nicht nur Rechenmaschine ist, sondern als dialogisches Gegenüber, wie du das gesagt hast, auftritt und auch eben den ganzen, wie sagt man, die ganze Wolke von emotionalen Äußerungen mit einpreist, in der Sprache von Menschen erkennt, welche Stimmungen sie mitführen, welche Unsicherheiten sie prägen, in der Art, wie wir prompten und so weiter. Das war mir auch nicht so klar vorher, ehrlich gesagt, dass die großen Modelle, die so im Umlauf sind, dass die eben nicht nur die nackte Information unserer Prompts aufnehmen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der wir das eingeben, das Vokabular, das wir verwenden und so weiter und eigentlich weit über die bloße Rationalität hinaus uns quasi anfängt als emotionales Wesen zu lesen mit Stimmungen und Atmosphären und Gereiztheiten und so weiter, die wir mitführen. Und für ihn ist das Zeichen einer emotionalen Wende der künstlichen Intelligenz, die, so wie ich es verstanden habe, für ihn wie eine Grundlage ist, um überhaupt dann von einer ethischen Intelligenz zu sprechen, dass eben, er referiert ja auch diese Rede von dem postfaktischen Zeitalter, die von Angela Merkel auch zitiert oder eingebracht wurde. Und er sagt, ja, postfaktisch durchaus in dem Sinne, dass wir jetzt sogar und gerade mit der KI eben über diese bloße Verrechnung von Fakten und dieses bloß rationalistische Weltverständnis hinauskommen in eine Wirklichkeit, in der eben auch die Emotionen und auch die Stimmungen und auch alle möglichen Aufladungen des Menschen mit eingepreist werden. Und das ist für ihn ganz entscheidend, wie ich ihn verstanden habe, um seine Idee zu entwickeln, dass das heutige Modelle künstlicher Intelligenz eben den Menschen in einer Breite seiner Lebensäußerungen, seiner gefühls- und intentionalen und rationalen Äußerungen wahrnehmen und vermessen, die es dann in einem zweiten Schritt erlaubt, auch Rückschlüsse auf seine moralischen Koordinatensysteme und so zu ziehen. Mhm. Habe ich das einigermaßen getroffen? Hast du das auch so?
Ja.
Also weißt du, der Link zwischen emotionaler Wende und dann, das ist ja der entscheidende, titelgebende Begriff dieser ethischen Intelligenz. Magst du das noch,
ja,
noch ein bisschen weiterziehen?
Ja, zunächst gerne, ja. Und dann will ich aber auch nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast. Ich glaube, dass er unter ethischer Intelligenz noch nicht mal behauptet, dass diese Intelligenz ethisch sei, sondern dass es eine Intelligenz ist, in Anführungsstrichen, die uns ethisch erziehen kann, die uns besseren Menschen macht. Also das scheint mir die eigentliche Pointe zu sein. Ich bin ganz bei dir bei dieser emotionalen Wende. Also diese KI ist eine, wie er abgekürzt sagt, emotionale KI. Es ist eben nicht mehr nur eine rechnende. Natürlich rechnet sie und da bleibt die Basis. Was soll sie sonst tun? Aber sie dringt eben in unser unmittelbares Weltverhältnis ein. Also man kann sich das so vorstellen, es wird uns eben dann von Amazon werden uns nicht nur Bücher gezeigt, die uns interessieren könnten, weil wir andere vorher gekauft haben, sondern es wird eben von Google, Amazon und so weiter registriert, wie lange brauchen wir, um bestimmte Worte einzugeben. Wann zögern wir? Welchen Wortschatz haben wir? Also auf die Millisekunde genau werden wir letzten Endes abgetastet. Und das ist diese neue Dimension der Mensch, dieser Zugriff dieser in das Intime hineingehenden Intelligenz ist im Grunde unentrennbar. Dieser Eindruck entsteht jedenfalls, soweit wir digital kommunizieren. Und das tun wir ja alle immer mehr. Nicht alle, aber doch immer mehr und immer sehr viel mehr Menschen in einem immer größeren Umfang. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt, von dem er letzten Endes ausgeht. Dann hast du gesagt, das gibt mir Anlass auch schon mal zu einer ersten kleinen kritischen Meldung. Diese emotionale Intelligenz hilft zu einem immer besseren Verständnis. In einem Interview kann er sagen, dass diese KI, das KI ihn, uns Menschen insgesamt, aber er personifiziert das auch, identifiziert sich selbst damit, ihn besser, im Endeffekt besser kennen würde als er sich selbst. Weil sie all diese unglaubliche Datenschätze letzten Endes gesammelt hat. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr starke und voraussetzungsreiche These. Stark jetzt im Sinne von inhaltsreich, nicht im Sinne von überzeugend.
Ja.
Ein letzter Punkt, um das nochmal zu präzisieren. Der Unterschied, er grenzt sich im Blick auf diese neue Qualität von Intelligenz, in Anführungsstrichen muss ich immer dazu sagen, von dem Turing-Modell ab. Alan Turing, der große führende Informatiker zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo er den Geheimdienst des Deutschen Reiches geknackt hat, mit seiner Knackung des Codes, der zur militärischen Kommunikation nötig war, der dann einen maßgebenden Aufsatz geschrieben hat darüber, dass mit dem Ergebnis, das ich eben schon mal kurz referiert habe, wenn man fragt, ob eine solche Maschine im Prinzip, und Turing hat da schon sehr weit in die Zukunft gedacht, Bewusstsein habe, dann ginge es hier nicht um eine philosophische Unterscheidung, sondern letztendlich um die Frage, kann ich in der Kommunikation mit einem solchen Gerät eigentlich unterscheiden, wer steckt dahinter? Sitzt da ein Mensch dahinter Oder ist das eben tatsächlich nur ein hochkomplexer Computer, der reagiert? Bei Turing, und jetzt kommt der entscheidende Punkt nach dieser langen Einleitung, bei Turing wird der Unterschied zwischen Simulation von Bewusstsein und Bewusstsein selber noch festgehalten. Eben weil er sagt, das kann ich in bestimmten Verhältnissen nicht mehr unterscheiden, aber er begrifflich ist diese Unterscheidung eben sehr, sehr wichtig. Mhm. Und bei Gabriel wird diese Unterscheidung zwischen bloßer Simulation, etwas erscheint als etwas, und der Frage, ist es das denn wirklich? Treffe ich hier auf ein Bewusstsein mit einem Eigenleben? Das wird letzten Endes preisgegeben. Also den Ball wollte ich gerade noch ins Tor.
Ja, also da müssen wir darauf zurückkommen, weil sich da ja etwas andeutet, was man vielleicht im Stichwort Reduktionismus zusammenfassen könnte. So, da deutet sich ein bisschen, oder da scheint so die kritische Rückfrage auf, ja Moment, wird hier nicht der Mensch auf gewisse Lebensäußerungen in einer Art und Weise reduziert, die keinen Überschuss mehr zulässt? Und die Maschine, die künstliche Intelligenz dann einfach ihr dann quasi dieselben, die sie mit denselben Begriffen beschreibt, so.
Ja. Genau. Ja? Lass mich das gerade noch ergänzen und erläutern, zuspitzen. Da wird der neue Realist Markus Gabriel zum Pragmatiker. Also, er kann dann sehr, sehr deutlich sagen, na ja, ob die so jetzt Bewusstsein im eigentlichen personifizierten Sinne haben, ob sie Leben haben und so weiter. Das sind doch alles ganz schwierige definitorische Fragen, die lassen wir einfach mal offen, ja? Aber hier würde doch eigentlich die philosophische Klärung mal zunächst beginnen und die notwendigen Differenzierungen, die müsste man ja wenigstens theoretisch festhalten. Und er weicht da im Grunde auf eine pragmatische Position aus und sagt, das sind doch eigentlich, ja, letzten Endes nebensächliche Fragen. Das, was wir wahrnehmen, ist, wir sind geflasht davon, einer Wirklichkeit zu begegnen, der wir im Grunde mit gesundem Menschenverstand und auf der Basis unseres Staunens Bewusstsein und Intelligenz und auch Leben nicht absprechen können.
Ja. Also wir können gleich in eine auch etwas, ich sag mal, kritisch-konstruktive Distanz zu dem Ansatz gehen. Ich wollte vielleicht einfach diesen Schlüsselbegriff der ethischen Intelligenz nochmal aufgreifen und so versuchen zusammenzufassen, wie Gabriel auf diese Idee kommt, dass die künstliche Intelligenz zu einem Sparringpartner oder zu einem Kooperationspartner in der Herausbildung eines ethischeren Menschseins werden kann. Eben wie du selbst gesagt hast, ich habe ihn auch nicht so verstanden, dass er sagt, die KI ist ethisch, sondern die KI hat insofern ethische Intelligenz, als sie so perfektioniert menschliche Verhaltensmuster und die dahinterstehenden Motive, Entscheidungen und auch moralischen Wertsetzungen analysieren kann, dass sie entdeckt, was die leitenden Maximen, die leitenden ethischen Maximen dahinter sind und uns das auch ausspielen kann, uns aufmerksam machen kann, zum Beispiel auch auf Differenzen zwischen dem, was wir als ethische Leitlinien und Regeln zu Protokoll geben und dem, was unser Verhalten tatsächlich zu erkennen gibt und so weiter. Also auf der Linie mit dem von dir zitierten Satz, niemand auf der Welt, nicht einmal ich selbst, verstehe mich so gut wie die KI mich versteht, auf dieser Linie kann er dann auch die Hoffnung, muss man sagen, hegen, dass uns die KI auch zu einem ethischen Selbstverständnis anleiten kann, zu einem kritischen Blick auf unser Verhalten und uns dazu führen kann. Und er denkt das, in einem Podcast kommt das sehr stark auch heraus, er denkt das auch sehr, sehr dialogisch. Also nicht so, dass die KI mir dann einfach sagt, tu A oder tu B, sondern dass die KI mit mir in einen intelligenten Dialog tritt, um mich eigentlich dazu zu führen, im besten Falle selber zu der Einsicht zu kommen, die meinen eigentlichen moralischen Wertsetzungen am ehesten entspricht, oder noch einige Umdrehungen weiter gedreht, die eben übereinstimmt mit den moralischen Tatsachen, welche die KI aus dem Verhalten nahezu aller Menschen ermittelt. Ja. Das ist schon ein starker Anspruch. Er spricht von einem Resonanzfeld, das durch die künstliche Intelligenz geschaffen wird. Also der Mensch und die künstliche Intelligenz sind in einem riesigen Resonanzfeld, das eben diese moralisch relevanten Muster auch sichtbar machen kann. Und er denkt das schon, ich sag mal, er denkt das schon durch, indem er dann den Anspruch erhebt, eine solche ethische Intelligenz müsste auf jeden Fall interdisziplinär angelegt sein. Also KI-Forschung muss mit allen wissenschaftlichen Disziplinen kooperieren. Sie müsste auch transsektorial angelegt sein. Also es muss auch die KI, das darf kein akademisches Glasperlenspiel sein, sondern die muss verzahnt sein mit Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Religion, Kunst und so weiter, und transkulturell, um diesen Eurozentrismus zum Beispiel, diesen westlichen Tunnelblick zu überwinden, müsste sie eingebettet sein in verschiedene Kulturen und überall diese moralischen, jetzt verwende ich schon essentialistische Sprache, wenn ich sage, diese moralische Essenz extrahieren quasi. Also das ist die Hoffnung, die sich mit der künstlichen Intelligenz bei Gabriel verbindet.
Ja.
Und vielleicht steigen wir mal ein in eine kritische Analyse, Peter. Du hast mir im Vorfeld seitenweise mit kritischen Anmerkungen geschickt und ich stimme mit vielen überein. Vielleicht magst du mal anfangen. Ich fand das sehr stark, was du zur Kommunikationssituation von Gabriels Buch festgehalten hast. Du hast quasi zuerst einmal gefragt, was ist eigentlich die Lage, aus der er seine Antworten zu geben versucht, und hast gezeigt, er zeichnet eine Bedrohungslage. Kannst du das vielleicht stark machen,
ja,
an der Stelle?
Das will ich gerne noch tun, wobei du es ja schon gerade angedeutet hast. Ich will an einer Stelle nochmal zurückkommen zu deinem letzten Beitrag. Wie, ja, kommt er zu seinem Modell? Und da leuchtet etwas auf, was auch theologisch jetzt und religiös interessant sein könnte. Diese Unentrinnbarkeit dieser KI-Maschinen, ich drücke das jetzt bewusst so distanzierend aus, die uns in allem überlegen sind, lässt die Frage aufkommen, was zeichnet denn eigentlich dem gegenüber dem Menschen noch aus?
Ja.
Und da gibt er eine sehr, sehr interessante Antwort, die Imperfektibilität, die Schwäche. Und interessanterweise in einem gewissen Widerspruch zu dem, was das Modell an sich sagt, die Tiefe. Tiefe ist natürlich jetzt, er meint emotionale Tiefe, das Unauslotbare im Menschen. Aber dieser Gesichtspunkt der Schwäche, dessen, was eben gerade den Gegensatz ausmacht zu dieser maschinellen Intelligenz. Das ist das, worauf wir uns neu besinnen müssen, und deshalb auch die Namen, die ich eben nannte, Mahatma Gandhi, Jesus, Martin Luther King, Mutter Teresa, wen auch immer, ich glaube, die erwähnt er nicht, aber das gehört eigentlich in diese Reihe letzten Endes auch hinein. Und das finde ich, um das auch nochmal zu würdigen, schon eine interessante Perspektive, dass jemand hier zu religiösen Wurzeln zurückfindet, die ja nun durchaus auch zum Kern abendländischer humanitärer Überzeugungen gehören, ja, und eine religiöse Wurzel haben.
Ja, und reizt zu einer christologischen zu christologischen Anschlussgedanken. Ich hoffe, wir kommen darauf noch zu sprechen.
Ja, ja. Immerhin haben wir es jetzt schon mal angeteasert. Ja. Also das ist schon spannend, dass im radikalen Nachdenken, was passiert uns eigentlich im Gegenüber zu dieser absolut überlegenen technischen, in Anführungsstrichen, Intelligenz, jemand sich auf die Ursprünge jüdisch-christlichen Gottesglaubens und jüdisch-christlicher Anthropologie besinnt. Ja, was mich vor allen inhaltlichen Auseinandersetzungen und kritischen Gesichtspunkten, die mir da wichtig sind, zunächst einmal doch unangenehm berührt hat, um es so offen zu sagen, ist der Druck, den er ständig aufbaut. Mhm. Und das fängt an mit dieser absoluten Betonung der unendlichen Überlegenheit. Es gibt keinen Bereich mehr, in dem etwas berechnet werden kann, in dem die Maschine nicht unendlich überlegen ist und wo wir irgendeinen Punkt noch machen könnten. Und es hat auch gar keinen Sinn mehr, zu versuchen, diese Entwicklung einzuzäumen, sondern wir können uns eigentlich nur noch ihr ergeben und können, wie du das eben schon gesagt hast, versuchen, eine gewisse Rolle zu spielen in diesem kommunikativen Feld, atmosphärischen Feld, uns da irgendwie einzugleisen und ein Minimum an Einfluss noch zu nehmen. Aber im Grunde sind wir dieser ganzen Entwicklung nur ausgeliefert. Und das ist, antiaufklärerisch. Die Tradition der Aufklärung, der ich mich hier verbunden fühle und in der ich bis vor kurzem auch Markus Gabriel gesehen habe, sagt doch genau das Gegenteil. Tritt zurück, reflektiere, lass dich nicht unterdrücken, lass dich nicht erdrücken, sondern überlege, wo deine Handlungsoptionen sind. Und der ganze Ton, in dem er die Inhalte seines Buches auch kommuniziert, geht genau in die andere Richtung. Das spielt so gut wie gar keine Rolle mehr. Ja. Und das halte ich für nicht ganz unwichtig, wenn man sich diesem Konzept nähert. Ja, die Frage ist, ob wir der KI wirklich so ausgeliefert sind. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Man könnte ja auch deutlich machen, was das bedeutet. Ja, und wie sich KI in verschiedener Hinsicht jetzt gegenwärtig eigentlich auch schon auswirkt.
Ja. Ja, es erzeichnet wirklich so eine Situation der Unausweichlichkeit. Und ich bin hier ein bisschen zwiespältig. Ich habe das auch so wahrgenommen, wie du das beschreibst, Peter, dass er hier ein Stück weit eben Druck aufsetzt oder sagt, wir haben das Messer am Hals. Deshalb ist für ihn auch völlig alternativlos. Die KI kriegen wir nicht mehr aus der Welt. Wir müssen jetzt mit ihr zusammenarbeiten. Eigentlich ist die KI schon viel zu mächtig. Wir können das nicht mehr rückabwickeln. Es bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, in Kooperation mit der KI weiterzukommen. Das ist irgendwie ein unschönes Szenario oder ein unschönes Motiv, das nicht so sehr von der Chance und von der positiven Motivation her denkt, sondern eher eigentlich von einer Bedrohung, der man jetzt unter Ergreifung des letzten Ausweges entgehen muss und die natürlich dann auch die Gefahr birgt, dass man so Kurzschlussreaktionen tätigt, dass man irgendwie eben diese Distanz gar nicht mehr hinkriegt. Er sagt in einem Interview, sagt er sogar, und da der Interviewpartner nagelt ihn nochmal darauf fest, er sagt dann, es wäre besser gewesen, wir hätten diese ganzen Large Language Models nie auf den Markt gebracht. Mhm. Und da fragt dann der Gesprächspartner nach, ja, also meinen Sie das jetzt ernst? Also Sie sagen, es wäre besser gewesen, man hätte das gar nie unter die Menschheit gebracht, und das hat er bejaht. Also er hat irgendwie, man kann sagen, ein kritisches Bewusstsein für die problematischen und missbräuchlichen Potenziale von künstlicher Intelligenz, ist aber gleichzeitig von der Überzeugung getragen, wir kriegen den Geist nicht mehr in die Flasche. Ja. Und jetzt müssen wir mit ihm tanzen.
Ja. Ja. Und das geht mir zu schnell, und das halte ich, um ein weiteres Urteil ungeschützt zu formulieren, für fahrlässig. Also ich rufe jetzt nur mal bestimmte Sachverhalte auf, die ja öffentlich seit einigen Jahren schon diskutiert werden und in den letzten Monaten noch vermehrt. Also wir denken an die Software von Palantir, die von bestimmten Staaten eingeführt wird, bei uns von bestimmten Bundesländern heiß diskutiert als Überwachungssoftware, die tatsächlich etwas Übermächtiges hat. Aber es gibt eben bestimmte Staaten und es gibt bestimmte Länder auch in der Bundesrepublik, die sagen, nein, das wollen wir nicht, weil damit eben ein Instrument geschaffen wird der Überwachung der Bevölkerung, das einfach gefährlich ist. Oder wenn wir an Anthropic denken, die von OpenAI abgespaltene Firma, die dieses wohl mächtigste KI, den Claude auf den Markt gebracht hat und jetzt zurückgezogen hat, weil diese Software in der Lage ist, die Sicherheitslücken aller möglichen Programme, die schützen sollen, aufzusprengen, aufzufinden, zu durchdringen und quasi gegenstandslos zu machen. Also da passieren Dinge und ich kann jetzt doch nicht einfach hingehen und sagen, oh, das lasse ich jetzt zu und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich muss doch eigentlich als Mensch auch versuchen, das Ganze zu reglementieren. Oder wenn wir an China denken, das beste Beispiel, in welchen Überwachungsstaat diese Intelligenz letzten Endes hineinführte. Da, wo diese Instrumente angewandt werden, können bestimmte Bürger, die missliebig geworden sind für den Staat, im Grunde noch nicht mal mehr ihre Orte verlassen, weil die KI sie lückenlos überwacht. Ja. Letztes Beispiel, also das betrifft ja auch die Ökonomie. Wir erleben, wie der Bau von Rechenzentren und der gesamten Infrastruktur, die ja quasi die materielle Basis dieser Entwicklung ist, das darf man ja nicht vergessen, ja, die Märkte absolut leer saugt. Das hat auch, das wird von verschiedener Seite jetzt auch von liberalen Ökonomen kritisch diskutiert. Wir haben es hier bei den großen, nicht mehr bloß sieben, sondern bei den Big Ten der Tech-Industrien mit einem Machtzuwachs, auch ökonomischer Art zu tun, der ungeahnte Folgen für die gesamten westlichen Volkswirtschaften in den USA, aber natürlich auch in Europa letzten Endes in ein Ungleichgewicht hineinbringt, das eventuell verhängnisvolle Konsequenzen haben kann. Also wir können uns nur mal vorstellen, wenn die ganzen Hoffnungen auf Nvidia dann eben doch wie ein Luftballon in sich zusammenfallen, dann kann der Kollaps einer solchen Firma eben im Grunde die Börse mit sich reißen. Also ich könnte jetzt noch lange darüber referieren. Ich will nur deutlich machen, da hängt sehr, sehr viel dran. Und angesichts dieser Sachverhalte, Stichwort Blasenbildung und vieles andere mehr, sind wir noch mal mehr gefordert zu überlegen, wie gehen wir denn eigentlich mit diesen Entwicklungen um? Und überlassen wir die eigentlich einfach nur sich selbst?
Ja, also dein Einwand betrifft jetzt nicht so sehr das Gefahrenpotenzial von künstlicher Intelligenz, das Gabriel ja ausdrücklich betont und ja Grund ist, weshalb er findet, jetzt müssen wir mit der KI zusammenarbeiten, sonst übernehmen diese menschenfeindlichen oder ungerechten Kräfte. Aber dein Einwand wäre mehr, es gibt keinen Grund, sich über Regulierungen lustig zu machen oder das Gefühl zu haben, das nützt sowieso nichts. Man müsste versuchen, wenigstens effektive Regulationsmaßnahmen zu ergreifen. Man könnte dann natürlich wieder einwenden, damit könnte es sein, wenn diese Systeme noch mehr an Macht und Einfluss gewinnen, dass man sich einfach als Nation dann auch und als Firma sowieso einen so massiven Wettbewerbsnachteil einhandelt, dass man einfach dann auch wieder gar keine Alternativen hat, als auf diese Technologien zurückzugreifen, weil sie halt wirklich wahnsinnig effektiv und leistungsfähig sind und Dinge in einer Zeit erledigen und in einer Präzision abliefern, für die Menschen händisch einfach 100 oder 1000 Mal länger brauchen.
Ja, richtig. Und was passieren wird, wenn wirklich die Quantencomputer nicht mehr nur eine ansatzweise nur realisierte Idee sind, sondern das Potenzial dieser KI-Maschinen noch einmal vervielfachen, davon dürfen wir, ja, da müssen wir gar nicht drüber spekulieren. Der Punkt ist der, dass ich die Gefährdung gar nicht da sehe, wo sie Gabriel sieht, sondern dass aus meiner Sicht schon aktuelle Gefährdungen gar nicht ausreichend berücksichtigt. Also ich habe eben einen wichtigen Punkt, den Arbeitsmarkt, vergessen. Also wenn man vor 4, 5 Jahren jungen Menschen geraten hat, was ist ein zukunftssicherer Beruf? Was kannst du aller Wahrscheinlichkeit nach die nächsten 20, 30, 40 Jahre machen? Dann hat man gesagt, werde Informatiker. Und das ist exakt der Beruf, in dem man jetzt als Studierter, ein Studium hinter sich habender, Examinierter keine Anstellungschancen mehr findet. Ja, weil die KI-Assistenten in diesem wie in anderen Berufszweigen dominant werden und weil sie natürlich deutlich günstiger sind, als wenn ich da jemanden anstelle. Und wir haben eine breite Debatte darüber, wie jetzt schon diese Systeme letzten Endes unser gesellschaftliches Leben, unser Zusammenleben verändern. Und diese Dimension fehlt mir. Sie ist da, aber sie wird in ihrer Bedeutung nicht angemessen berücksichtigt.
Mindmaps. Eine Kooperation von RefLab mit der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. RefLab. Damit machen wir für heute einen Schnitt. Wie angekündigt wird es einen zweiten Gesprächsteil, eine zweite Folge von Mindmaps zu Gabriels Buch Ethische Intelligenz geben. In diesem ersten Teil haben wir vor allem versucht, seine Grundanliegen klarzustellen und deutlich zu machen, was er sich von einer ethischen KI verspricht. Im zweiten Teil werden wir dann stärker in die kritische Analyse gehen und fragen, was denn eigentlich passiert, wenn wir der KI Begriffe wie Bewusstsein, Intelligenz oder Personalität zuschreiben. Wir fragen uns, kennt uns die KI wirklich besser, als wir uns selber kennen? Wie überzeugend ist Gabriels Idee von moralischen Tatsachen? Und was lässt sich eigentlich aus christlich-theologischer Perspektive zu dem Menschenbild sagen, das hinter Gabriels Buch steckt und zu seiner optimistischen Zuversicht, dass uns die KI zu einem neuen ethischen, verantwortlichen Handeln anleiten kann? Ihr dürft euch freuen auf diese zweite Folge. Bis dann, alles Gute und tschüss.